Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Die 100 besten Filme aller Zeiten.
Herzlich willkommen, endlich sind wir wieder da, wieder hier in unserem Revier, war nie wirklich weg, haben uns nur versteckt.
Ja, wir mussten jetzt auch mal wirklich weitermachen, denn es kamen schon einige E-Mails, die da sagten, wo seid ihr? Verschollen.
Wo seid ihr? Was ist mit meinem Sonntag, vor allem meinem Sonntagabend? Wie soll ich denn einschlafen ohne eure Geschichten über die 100 besten Filme aller Zeiten? Aber hey, 100BFATS, wie wir es liebevoll nennen, genannt haben, weiterhin nennen, war ja auch nie als Sprint gedacht, sondern als
Langstreckenlauf.
Als Marathongar.
Gut.
Und auch hier dann eben die Frage, wo waren wir stehen geblieben?
Ich mache eine wichtige Sache noch sagen. Ja. Wir melden ja die Podcasts auch immer auf neuen Portalen an. Zum Beispiel gibt es jetzt auch Samsung Podcast. Das ist interessant. Die haben natürlich, ist ja klar, wenn sie Mobiltelefone machen, brauchen sie auch eine Podcast-App, eine eigene.
Das stimmt,
natürlich. Und da haben wir jetzt alle unsere Podcasts angemeldet. Und die 100 besten Filme aller Zeiten ist da irgendwie gefeatured.
Ja.
Das wird wie die Kaputten gehört über Samsung Podcast, habe ich gesehen, in unserem Backend.
So ein bisschen komme ich da aus dem Moose-Top, weil ich gedacht hätte, dass Samsung das schon längst eine Podcast-App hat.
Ja.
Das ist ja interessant.
Ja, wirklich interessant.
Wir haben jetzt, da wir jetzt wirklich nach einem Monat oder über einem Monat wieder gestartet sind, uns gedacht, dass wir in dieser Wiedersehenswoche, also nicht nur Herr Meier und ich, wie wir das sonst hier machen, die 100 besten Filme aller Zeiten, wir haben gesagt, den Creative Director, der immer beim Logenplatz dabei ist, bei unserem anderen wahnsinnig erfolgreichen Podcast, haben wir gesagt, Mensch, möchtest du an diesem Sonntag nicht mal dem mal wieder beiwohnen? Wir haben das schon mal gemacht, ne? Du hast schon mal mitgespielt.
Ja, Max ist sozusagen Platzhalter für Platzierungspaten.
Genau, Filmpaten.
Oh, das sagt ihr mir aber jetzt erst. Okay.
Das ist ja total lieb gemeint. Das ist ja jetzt nicht so, als wenn so, ey, kein anderer will kommen, dann kommst du halt, sondern halt
es
so,
ist mir eine große Ehre,
gut,
hier dabei sein zu dürfen.
Das hast du schön gesagt. Wir haben ja auch in der letzten,
hab
in der
mir nächsten auch aufgeschrieben.
Zeit, in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen haben wir haben ja schon ein paar aufgezeichnet, ne? Von ein paar unserer Paten. Und da kommt ein ganz geiler Typ demnächst. Das hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht mit ihm, über diesen Film, diese Platzierung dann zu sprechen. Also die Filmpaten kommen, aber heute bist du doch mal so Filmpate.
Gut, ich gebe mein Bestes.
Das ist nicht so schlimm. Ich werde dich am Ende, es gibt so 7 Fragen, die du beantworten musst.
Oh, 7?
Na, ja. Nicht zum Film, also zum Film, aber eben was dich betrifft, verstehst du?
Okay. Dich und deine Sicht auf den Film.
Dich und deine Sicht auf den Film. Du musst jetzt nicht sagen, ey, wie hieß der Hund vom Beleuchter oder sowas. Das ist
natürlich Günther. Das muss er nicht sagen?
Wahnsinn, dass du das weißt, denn tatsächlich.
Also ich meine, wir kennen Günther nicht.
Hieß einer,
der, sag mal, was stinkt denn hier so? Günther war's!
Der Lichtassistentin, der hat einen Hund gehabt und der hieß Günther. Ist ja witzig, dass du das weißt. Kann ich den Funfact also streichen? Ist ja witzig, muss ich das gar nicht bringen. Okay, auf. Contenance, bitte. Das ist, das ist unser seriöser Podcast.
Ja, das soll auch so bleiben.
Ja, in diesem Sinne, Prost auf die 100 besten Filme aller Zeiten. Schön, dass wir wieder starten.
Zum Wohl, die Herren.
In Medias Res. An so einem Sonntag kann man auch mal ein Tröpfchen sich gönnen, oder?
Ja, es ist ja schon
oder?
Nach Feierabend.
Finde ich auch.
An so einem Tag kann man das mal machen.
An so einem Tag. Auf Platz 53.
Jetzt kommt's, pass auf.
Hatten wir den Zeitreisen-Kultfilm Zurück in die Zukunft. Wir erinnern uns, ne?
Wir erinnern uns.
Wahnsinnig toll. Also auf Platz 53. Das heißt, kultig bleibt's auch in dieser Ausgabe. Auf Platz 52 bei den 100 besten Filmen aller Zeiten.
Mach spannend, sag erst das Jahrzehnt.
Aus dem Jahre 1988. Nicht schon wieder was aus den 90ern, sondern 1988. Zurück in die Zukunft war auch aus den 80ern. 1988 befindet sich einer der erfolgreichsten, beliebtesten und kultigsten Actionkracher aller Zeiten. Für manche ist es auch einer der kultigsten Weihnachtsfilme aller Zeiten tatsächlich. Dazu später vielleicht nochmal mehr oder gehen wir nochmal ein bisschen drauf ein.
Jetzt kann man schon wissen.
Jetzt kann man so langsam schon wissen. Denn ja, tatsächlich auf Platz 52 aus dem Jahr 1988, John McTiernans Die Hard stirbt langsam. Schon mal gesehen, Max.
Ja, absolut.
Dann hilft das.
Das hilft ein bisschen.
Wenn du jetzt der Filmpate heute bist. Ja. Für die zwei Figuren, die unterm Stein gewohnt haben, hier nochmal die Story.
Unser seriöser Podcast.
Der New Yorker Polizist John McClane, der fliegt Heiligabend nach Los Angeles, um sich da mit seiner Frau zu versöhnen und mit seiner dort lebenden Familie die Feiertage zu verbringen. Er hofft sich eben da halt auch versöhnen zu können. Da ist nämlich so ein bisschen die Kacke am Dampfen in dieser Beziehung und die wollen sich trennen. Da kommt er auf die Weihnachtsfeier seiner Frau und die nimmt ein, nun ja, abruptes Ende, diese Weihnachtsfeier, denn das Gebäude, Nakatomi Plaza, wird von vermeintlichen Terroristen gestürmt mit ihrem Anführer Hans Gruber. Der Hans, das Hänschen. Und nur McClane gelingt es im Chaos unbemerkt zu entkommen und jetzt muss er sich alleine den Terroristen stellen und um Leben und Tod kämpfen. So, Alan Rickman als Hans Gruber, nicht wahr? Wir erinnern uns. Und ein gewisser Bruce Willis, Yippie-Ki-Yay, Motherfucker. Hier ist Stirb langsam. Jetzt gibt's was sehr, sehr Schönes auf die Ohren und zwar aus den 80ern damals, den Original-Trailer, und die hatten ja mal diese tolle Erzählerstimme. Mhm. Wunderschön. Wunderbar. Stirb langsam. Nein, hier ist der Trailer.
Es ist Weihnachten in Los Angeles.
Kalifornien.
Kommt Daddy auch mit dir nach Hause?
Na, mal sehen, was Mami für dich beim Weihnachtsmann bestellen kann.
Und der Polizist John McClane kommt aus New York, um seine Frau zu besuchen.
Du hast mir gefehlt.
Aber dann muss er ihr Leben retten.
Lassen Sie mich los!
12 Terroristen platzen in einer Weihnachtsfeier und erklären der Gesellschaft den Krieg.
Wir werden Ihnen jetzt eine Lektion erteilen, was wirklich Macht bedeutet.
Sie sind genial.
Mich interessieren lediglich die 640 Millionen Dollar in Ihrem Tresor.
Und Sie sind eiskalt.
Wenn Sie mir nicht glauben, müssen Sie mich umbringen.
Na schön. Daneben auf die harte Tour.
Dabei hatte es McClane nie darauf angelegt.
Denk nach, verdammt.
Ein Held zu sein.
Wo ist Harley?
Wohin?
Wohin?
Aber er hat keine andere Wahl.
Was tut er eigentlich?
Nur sein Job.
Die haben bereits eine von den Geiseln getötet.
Diese Frequenz ist nur für Notfälle reserviert.
Glauben Sie, ich will eine Pizza bestellen?
Ist er da drin? Wer ist das?
Ich bin auf eurer Seite!
Also, wer sind Sie? Für einen einfachen Wachmann veranstalten Sie ganz schön viel Wirbel.
Da liegen Sie ganz schön daneben, Jack. Wollen Sie vielleicht beim nächsten Mal den Einsatz erhöhen?
Glauben Sie wirklich, dass Sie eine Chance gegen uns haben, Cowboy?
Yippie, Schweinebacke! Oh!
Mister, Sie zerstören ein ganzes Gebäude! Ich habe das Kommando bei diesem Einsatz.
Von hier oben sieht es so aus,
als würde nicht mal Mickey Mouse auf Ihr Kommando hören.
Er ist allein, er ist müde und von uns hat er bis jetzt nicht die geringste Unterstützung bekommen.
Partner, bist du noch da? Ja, aber ich würde jetzt lieber in Philadelphia sein.
Ich will ihn umlegen. Kannst du auch.
Nur John kann jemanden so in blanker Raserei versetzen.
Er ist ein Mann, den man einfach gern haben muss.
Besuchen Sie Kalifornien, da scheint die Sonne. Da macht das Leben Spaß.
Aber es ist gar nicht so einfach, ihn zu töten. Bruce Willis in Stirb langsam.
Irgendwas ist an der Weihnachtsparty schiefgelaufen. Völlig daneben.
Bruce Willis in Stirb langsam. Geiler Trailer. Diese Sprecher, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Wie das schon erzählt wurde früher. Das machen sie nur noch bei Kinderfilmen heutzutage.
Immer viele Scherben, viel Blut, viel Körper, viel Schweiß und viel Bums.
Action. Bevor wir, Max, deine Aufgabe als Filmpart ist ja nachher, die ganzen Fragen zu beantworten, aber jetzt kannst du schon mal eine beantworten. Hast du den jemals im Kino gesehen?
Nein.
Nee? Nein? Auch nicht bei einer Wiederaufführung?
Ich schon.
Du auch? Nee. Natürlich, ja, du, klar, du bist ja so alt, du warst bei der Uraufführung dabei. 88, da warst du, ja, was warst du, 38?
War ich, 17.
17 warst du, geil, siehst du, ich war da 14.
Siehst du?
Ich hab mich ins Kino reingeschummelt.
Warte mal.
Weil der war ja ab 16 damals im Kino.
Ich hab da meine Flucht vorbereitet.
War der sogar ab 18? Ja, war das so? 88?
Ja, naja, 89.
Du bist ja über Ungarn rüber.
Ungarn rüber,
genau. Ja. Und der Film ist 88 rausgekommen.
Ja, also ich habe ihn dann in West-Berlin gesehen.
Auf dem Fernsehen.
Aber in den Fernsehen, ja, dann wahrscheinlich auf Video wirst du gesehen.
Aber du hast im Kino, kannst du dich noch ans Kino erinnern, wo du ihn gesehen hast?
Es war in Bielefeld, da gab es...
Also hast du ihn nicht im Kino gesehen?
Da gibt es doch gar kein Kino.
Und da gab es so ein großes Multiplex-Kino, so mit 5 Sälen und da habe ich es gesehen. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, es war am Jahnplatz.
Mhm. Okay, ich habe ihn im Royalpalast gesehen.
Angeber.
Ja, in Berlin halt. Ne? Was ist das? Sag mal, entschuldige bitte.
Was ist da jetzt drin? Zara?
Weiß ich nicht, da war ja alles Mögliche drin.
Ist ja
da war
ja
Warner Brothers Store drin, da war, keine Ahnung, war da nicht auch mal irgendwie ein Fastfood-Ding drin und dann, keine Ahnung,
ja,
ein Bordell und was alles ist
schon,
jetzt drin?
Schon traurig. Gut.
Welche Geldwäscherei.
Für mich gibt es so perfekte Unterhaltungsfilme und wie du schon sagst, viele gucken das an Weihnachten, natürlich, weil es ja auch immer rund um Weihnachten spielt, aber es ist für mich einer dieser großartigen Filme, die kann ich mir 100-mal angucken und freue mich immer wieder, weil man dann teilweise schon mitspricht oder weiß, gleich passiert das und das, aber es sind auch die Bilder und es macht einfach nur Spaß.
Für mich war es jetzt auch witzig, also in der Vorbereitung halt mal dann zu überlegen, so, was kann man jetzt über diesen Film erzählen, was man nicht schon alles erzählt hat, und diese Superlative kannst ja die ganze Zeit raushauen, ja, weil der Film ist wirklich, ich schließe mich dem an, der ist ja perfekt und der ist einfach so gut und der ist immer noch so gut. Der ist immer noch wahnsinnig gut, wahnsinnig unterhalten, wahnsinnig kurzweilig. Es ist auch immer so, wenn er irgendwo läuft, so, selbst wenn ich jetzt nicht jedes Mal zu Ende gucke, bleibt man immer hängen.
Immer, man bleibt immer hängen.
Und ein bisschen weiter.
Wenn man die Ehre hatte, in so einem Film der Hauptdarsteller zu sein, weil ich meine, das ist ja auch ein bisschen Glück und Zufall, so eine Rolle zu bekommen. Sie hat
ja dazu
auch
gleich mehr
auf ihn gut gepasst. Ja,
dazu aber gleich mehr.
Du musst sowas ja erstmal bekommen. Und dann bist du, dann lebst du für die Ewigkeit. Ne? Also deswegen ist Bruce Willis auch Bruce Willis.
Das stimmt, dieser Film
hat auch dieses Jahr seine Karriere ganz bewusst, nein, nicht beendet, kann man nicht sagen.
Beendet ist,
aber er wird nicht mehr arbeiten.
Ja, weil er krank ist.
Genau.
Ne? Was hat er?
Genau.
Parkinson?
Nee, oh Gott, wie heißt das? Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls eine Krankheit.
Ja.
Ich hab den Befund jetzt nicht vor mir liegen.
Bruce
aber jedenfalls ist nicht witzig gemeint und so. Das ist einfach sehr tragisch. Aber tatsächlich muss man halt auch sagen, dass in den letzten Jahren hat er wirklich eigentlich nur noch so Paycheck-Jobs gemacht, weil er halt irgendwie sich gedacht hat, ach, bevor ich jetzt irgendwie so ein Riesending mache, drehe ich jetzt, anstatt einen Film im Jahr zu drehen, drehe ich einfach mal fünf und ist irgendwie so der Straight-to-Video-Guy jetzt irgendwie geworden.
Gut, aber da sind wir bei meiner Aussage von vorhin, das sind Filme für die Ewigkeit und wenn du da mitgespielt hast, dann bist du für die Ewigkeit.
Ja, also er hätte, finde ich, auch schon vor 10 Jahren einfach aufhören können, weil halt so ein Body of Work hat einfach so gute Sachen abgeliefert hat, da hätte er einfach schon längst sagen können, ach, ab jetzt bin ich Gärtner. Weißt du?
Davor war er doch, wie hieß das Model und der Schnüffler?
Ja, das greift doch nicht schon alles vor, Mann, du Eumel.
Ja, ich kann nur noch sagen.
Entschuldigung, das ist ja der seriöse Podcast.
Das war,
Sie, Eumel.
Das war dann seine erste große Rolle?
Wie gesagt, also die Fun Facts, die kommen dann jetzt gleich. Und jetzt wollte er mal ein bisschen glänzen, dass er vielleicht auch was weiß oder daneben liegt. Kann ja auch sein.
Nein.
War es die erste Rolle von Bruce Willis? Man weiß es nicht. Also, ich weiß nicht, wie oft ich den Film gesehen habe. Ich kann wirklich nicht sagen. Ich weiß, dass es damals ein Riesending war. Als er dann auch eben auf Video rauskam, ist man zu damals unter anderem Video World gerannt und hat gesehen, ist noch eine Kopie da. Ah, okay,
alles schon ist weg.
VHS oder Video 2000, mal gucken, wie geil, yeah. Und dann hat man sich das reingezogen und den hast du ja nicht gleich am selben Abend abgegeben, weil den hast du dir dann noch dreimal angeguckt. Also wir jedenfalls.
Musstest du auch Strafe bezahlen, wenn du den nicht zurückgespult hast?
Damals bestimmt, klar. Mhm,
also Video, nicht DVD, okay.
Ja, DVD musste man nicht mehr zurückspulen.
Genau. Nee, also ich hab's versucht.
Den Gag habe ich ein paar Mal gemacht. Also haben sie dich auch immer mit den Augen dann gerollt, wissentlich und hörendlich. Hörendlich? Hörbar? Er hat die DVD nicht zurückgespult. Aber tatsächlich mir ist ein paar Mal passiert, dass ich Videofilme nicht zurückgespult habe.
Ich auch. Und das hat immer extra gekostet. Ne?
Die ganzen Millennials, die uns zuhören, die denken jetzt immer, was reden die denn da? Was? What? What? Ja. Na, nicht, dass hier noch einer getriggert wird, wenn wir von alten Sachen sprechen. Und sich ausgeschlossen fühlt, weil wir von Sachen sprechen, die vor 2000 stattgefunden haben. Das wollen wir natürlich nicht. Also, Fun Facts. So, deine Aufgabe ist jetzt, Herr Max, ne, als Filmpate, Bauklötze staunend mir zuzuhören und zu sagen, das wusste ich nicht, das ist ja ein Ding.
Was?
Wow, Wahnsinn. Und das kannst du variieren.
Okay, gut.
Nein, aber hast du einen Fun Fact über den Film?
Was? Das wusste ich nicht.
Ja, siehst du. Ach, schön wieder hier zu sein. Schön, ja. Die einer der besten Filme auf Platz 53. Stirb langsam von John McTiernan. Wir fangen mit den Fun Facts an. Also das Ganze, es denken ja viele, viele Menschen, das ist irgendwie so ein Original-Drehbuch. Irgendein Verrückter hat sich das einfallen lassen und hat gesagt, so, jetzt machen wir einen Actionfilm. Nein, mit Nichten und Cousinen. Es basiert nämlich auf Roderick Thorpes 1979er Krimiroman Nothing Lasts Forever. Und das ist ein Sequel. Das ist eine Fortsetzung von einem anderen Erfolgsbuch von 1966. The Detective. 2013 übrigens, nochmal um Klammer aufzumachen, da ist dann Thorpes Buch, das war jahrzehntelang vergriffen, das ist dann neu aufgelegt worden zum 25. Jubiläum von Stirb langsam. Und das Buch wiederum, das der geschrieben hat, also diese Fortsetzung zu The Detective, das war damals inspiriert durch den Katastrophenblockbuster Flammendes Inferno.
Ja.
Also hin und her, weil der hat den Film gesehen und gesagt, ja. Mensch, ich wollte doch immer eine Fortsetzung schreiben von The Detective. Ey, ach man, gute Idee, ein Typ wird durch ein Hochhaus gejagt. Das ist doch eine tolle Idee für meine Krimi-Story, für meine Fortsetzung von The Detective. Nothing Lasts Forever. Also es basiert auf einem Buch. Und jetzt wird es noch mal ein bisschen komplizierter. Also es ist aber schön, es ist lustig. Also in der Verfilmung von The Detective, ne, diesem ersten Roman über diese Figur, ne, da hat ein ganz bestimmter Megastar damals, wirklich eine absolute Hollywood-Legende, die Hauptrolle gespielt. Und aus vertraglichen bzw. rechtlichen Gründen musste man ihm die Hauptrolle im Sequel, wenn auch im inoffiziellen, im Sequel anbieten. Weil das ja auf der Buchvorlage basierte. Musste man hingehen und sagen, ja. Herr so und so, wir drehen jetzt hier diesen Film. Und eigentlich ist es ja die Fortsetzung von der Rolle, die Sie gespielt haben. Wollen Sie das spielen? Der Megastar war 1988 allerdings schon 73 Jahre alt. Und hat dann gesagt, das ist sehr lustig, Leute. Danke, dass ihr mir das anbietet. Aber das kann ich selbstverständlich nicht machen. Hat er dankend abgelehnt.
So, jetzt kommt's.
Das war Frank Sinatra.
Wie geil.
Der hat damals die Originalrolle gespielt, also quasi John McClane gespielt in The Detective, also diese Figur, auf dem das Ganze basiert. Und dann mussten sie ihn halt fragen, also pro forma, ne? Also wir machen hier eine Fortsetzung, beziehungsweise wir filmen diese Geschichte.
Du, Frankie hätte das noch hinbekommen.
Frankie hätte es wahrscheinlich noch hinbekommen, ja, Old Blue Eyes. Die Rechte an Nothing Lasts Forever, an diesem Roman, auf dem das basiert, die hatte sich 1979 übrigens ein anderer Hollywood-Star gesichert. Und der wollte auch damals dann die Hauptrolle spielen, kam aber nie dazu. Sind andere Projekte dazwischen gekommen, hat das doch nicht gemacht, bla 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 bla. Er hat die Rechte wohl dann auch irgendwann verkauft. Mhm. Und dieser Typ war Clint Eastwood. Clint Eastwood hatte die Rechte zu, quasi zu Stirb langsam.
Gut, der Mann hat immer viel zu tun gehabt, der hat einen Film nach dem anderen gedreht, aber der alte Haudegen hätte es dann wirklich hingekriegt.
Der alte Haudegen, war
ja, das hätte er noch hingekriegt. Ja,
also 1988 war er wahrscheinlich noch good in shape.
Ja, hätte er wahrscheinlich noch machen können, ja. In 1988. Und wie alt ist er jetzt? 140?
Ja, macht auf 70.
Ne? Ich rechne 140 und macht einen auf 70. Ich rechne leider ganz fies täglich damit, dass irgendwie die Push-Nachricht kommt, Clint Eastwood.
Nein.
Nee, da will natürlich um Himmels Willen, das will natürlich keiner. Aber wie alt ist Clint Eastwood jetzt? Der ist doch, was, ist der 91, 92, 93? Kann man ja auch bestimmt auch mal dieses Googlen mitmachen.
Ja, aber das ist so wie der Altkanzler, der wird lange leben.
Er ist ja auch immer in der frischen Luft und so. Ne?
Ja, genau.
In John McTiernans Version nun, ja, da musste dann Ende der 80er natürlich ein richtig cooler Typ, ein großer Star her. Clint Eastwood konnte es ja und wollte es ja nicht machen. Und folgende Schauspieler waren im Gespräch, wurden angefragt bzw. zu Castings eingeladen. Sylvester Stallone, Harrison Ford, Robert De Niro, Charles Bronson, Nick Nolte, Mel Gibson, Richard Gere, Don Johnson, Burt Reynolds und MacGyver persönlich, Richard Dean Anderson. Und die sind alle angefragt worden und alle haben abgelehnt.
What? Was?
Die haben alle abgelehnt, weil sie alle gesagt haben, ich glaube nicht, dass es cool wird. Ich glaube, das wird nicht gut. Ich glaube, das mache ich lieber nicht. Da drehe ich lieber noch 3 Folgen MacGyver.
Das war
die haben alle abgelehnt. Fehler. Stallone, Ford, De Niro, Charles Bronson. Der war auch so schlau, der hat sich auch gedacht, so, naja, ey, wenn ich das mache, so, dann ist doch klar, wer gewinnt. Weißt du, wie diese Charlton-Hessen-Nummer, wo wir uns mal drüber unterhalten haben, dass der ja auch bestimmte Rollen abgelehnt hat oder dass er nicht genommen wurde, weil die Produzenten immer gesagt haben, na, wenn wir so einen krassen, kernigen Typen nehmen, der so ein Megastar ist, so ein Riesen-Character, ja, dann hat der Zuschauer irgendwie, da ist dann kein Risiko mehr da, sozusagen.
Weißt, wie's ausgeht,
ja, der wird ja eh gewinnen und sowas, ne? Und wenn man dann halt andere Leute besetzt, dann hat man vielleicht mit der Story ein bisschen mehr Glück. Also das Ding ist halt, die haben alle abgelehnt. Keiner war der Meinung, dass der Film funktionieren würde. Alle wollten lieber was anderes machen. So. Die Produzenten, die haben ja Bruce Willis auch ganz geil gefunden. Damals, der war schon auf dieser Liste mit drauf, weil die den echt gut fanden. Der war zu dieser Zeit eben TV-Star, ein Comedy-Star. Der war schon recht bekannt. Also die hatten schon Erfolg gehabt mit Das Model und der Schnüffler, ne? Civil Shepherd und Bruce Willis in der Hauptrolle war ein Riesending. Moonlighting hieß ja die Serie im Original. Und dadurch war er bekannt und er hat sich dann eben halt auch, also der hat knallhart verhandelt, der hat echt gedacht, so geil, ich meine, jetzt kommt mein Durchbruch, jetzt mache ich einen Kinofilm. Ich verhandle die mal richtig, ich hau mal hier richtig einen raus. Und 1988 hat er eine ganz geile amtliche Gage für seinen ersten Kinofilm ausgehandelt. Sein erster Kinofilm. Was wollte er raten?
Also die damalige Summe oder bereinigt?
Damalige Summe.
Okay, dann würde ich sagen, hat er es geschafft als echt schon bekannter Fernsehstar 1,5 Millionen Dollar zu bekommen.
Wow. 300.000.
Ja. 5 Millionen Dollar hat er ausgehandelt.
Wow.
5 Millionen Dollar hat
Bruce Willis damals.
Ja, aber richtig gut. Richtig gutes Agenturteam, würde ich sagen. Die haben ihm da 5 Millionen rausgeholt.
Zu Recht natürlich, aber.
Letztendlich, ja. Letztendlich zu Recht. Aber das war halt damals, also haben einige in der Branche halt auch gesagt: Sag mal, seid ihr bescheuert? Der Typ, okay, der ist jetzt ein Comedy-Star und so, aber ein Actionfilm mit ihm.
Haben da die anderen wieder zugesagt?
Na, das kam erst hinterher raus.
Ist ja bereinigt, haben wahrscheinlich jetzt 20 Millionen oder so.
Ja, 5 Millionen ist geil.
Wahnsinn.
Das ist echt gut.
Also.
Die Dreharbeiten konnten dann aber auch erst starten, als seine Model und der Schnüffler, Nebendarstellerin Sybil Shepherd, als sie schwanger wurde. Ah. Er war halt da eine vertraglich gebunden und so. Die haben dann auch gesagt, ey, wir warten auf dich und so. Wir glauben, das wird echt geil und wir glauben an dich und so. Die anderen haben alle abgesagt. Aber wir glauben an dich und hier sind 5 Millionen Dollar und wann kannst du anfangen? Ja, die Sybil muss schwanger werden.
Sind aber seltene
Geschichten. Wer hat das gemacht? Dann
weiß ich nicht, auch Bruce Willis?
Mhm. Es sind ja seltene Geschichten, dass diese TV-Stars das schaffen. Fällt mir eigentlich nur bei Pierce Brosnan ein mit Remington Steele und dann wurde ja, James stimmt. Bond. Ne? Ja, aber das ist eigentlich der ungewöhnliche Weg.
Dante's Peak war auch Pierce Brosnan, oder?
Ja.
Ja. Ja. Ja, nee, ich meine jetzt gar nicht Dante's Peak.
Aber da war Pierce Brosnan
dabei. Ja, aber was hattest du vorhin noch? Flammendes Inferno.
Flammendes Inferno, und das war Charlton Heston.
Ach, richtig.
Genau. Da war Charlton Heston in der Hauptrolle.
Ja. War doch nee, und dass es dann wirklich Leute von der Serie ins Kino so nachhaltig schaffen, ist echt selten.
Und er hat es geschafft. Also, die Rolle von Hans Gruber, also von bösen, fiesen, miesen Bösewicht, die sollte der neuseeländische bzw. australische Star, Sam Neill spielen. Sam Neill, der dann in Jurassic Park zum Beispiel mitgespielt hat und jetzt auch wieder in Jurassic Park mitspielen wird im neuen Teil. Sam Neill hat aber abgelehnt und der hat gesagt, ja, nee, danke, aber ist nicht so mein Ding. Und das Casting-Team war in London wohl im Theater und hat da eine Inszenierung gesehen von Gefährliche Liebschaften, ne? Dangerous Liaisons. Und hat gesagt, ah, zack mal hier, der Typ, den finden wir super, den nehmen wir, Alan Rickman.
Und war Alan Rickman zu dem Zeitpunkt ein Theaterschauspieler und auch
kein... Und zwar, pass auf jetzt, festhalten, nur Theaterschauspieler. Nein. Das ist seine allererste Filmrolle gewesen.
Also für beide der komplette Durchbruch.
Genau. Alan Rickman, Megastar, leider auch schon tot, toller Schauspieler, der hat bis dahin nur Theater gespielt. Ich weiß nicht, ob er irgendwie das im Fernsehen gemacht hat, glaube ich nicht.
Ja, vielleicht mal in England.
Aber jedenfalls auch keinen Kinofilm gemacht und den haben sie sich dann geholt, weil sie gesagt haben, der ist geil, der ist charismatisch und hat damit seine erste Filmrolle gelandet.
Er ist wirklich auch der perfekte Bösewicht, ne?
Ja, also das wissen wir jetzt, ne? Aber das auf dem Papier musst du auch erstmal überlegen.
Musst du Fantasie haben.
Der Regisseur John McTiernan, der musste übrigens auch mehrfach überredet werden, weil er zum Beispiel fand, dass das Skript irgendwie, das war ihm zu düster, das war ihm zu zynisch. Und er meinte halt in so Meetings, hat er gesagt, so Leute, also wie wollt ihr da Humor reinbringen, den ich gerne hätte, weil halt an Terroristen ist jetzt nichts Lustiges, ne? Also das ist jetzt weder unterhaltsam noch lustig irgendwie mit Terroristen, da müssen wir irgendwas machen. Der hat es aber nochmal überarbeiten lassen und da haben sie irgendwie dann Humor reingeschoben und so. Und letztendlich, Spoiler-Alarm, sind es ja gar keine Terroristen, sondern...
Einfach
Bankräuber Räuber, sozusagen, ja, genau. Ne? Also sind einfach nur Diebe.
Ganz solide, nette Bankräuber.
Ganz solide
Bankräuber.
Und solche Sachen wie Yippie-Yay, Schweinebacke, das ist ja, dafür lebt ja die ganze Filmwelt für diesen Satz. Ist das dann nachträglich entstanden oder ist das ein Part, den der liebe Bruce da reingebracht hat?
Welchen Part?
Yippie-Yay, Schweinebacke.
Hör auf vorzugreifen.
Okay.
Es geht mir auf die Nerven, wirklich. Dazu später mehr. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Kommt auf jeden Fall noch. Das Ding ist halt, Drehbuch überarbeitet. Und eine Idee hatte John McTiernan noch. In den ersten Fassungen war das so, dass das mehrere Tage gedauert hat. Diese Belagerung. Dass das halt wirklich lange gedauert hat, bis die überhaupt an die Kohle rangekommen sind. Irgendwie bis die Polizei das wirklich richtig mitgekriegt hat und so weiter. Und der John McTiernan hat gesagt, lass uns das doch machen hier wie bei Shakespeare, wie bei hier Ein Midsommernachtstraum. Das spielt auch nur an einem Abend.
Mhm.
Und dann haben die gesagt, okay.
Ist die bessere Entscheidung
gewesen. Ja, eben, auf jeden Fall. Das ist also, ne, zusammenzupacken, ne? Zu kompensieren. Dann spielt es an
komprimiert.
Einem...
Komprimiert.
Komprimiert. Kompensation. Ja, hast recht. Das ist das schönere Wort. Nakatomi Plaza im Film. Dieses Gebäude ist ja kein Spezialeffekt. Das gab es wirklich oder gibt es wirklich. Das war zu dem Zeitpunkt Fox Plaza. Jo. Das Bürogebäude der Firma, die den Film produziert hat.
Hatten sie es ja nicht weit, ne?
Ja, überhaupt. Ja. Pass auf, witzig ist.
Ja, auch für die Versicherung besser wahrscheinlich. Ja,
die mussten immer renovieren.
Ja, ja, noch viel besser. Also die haben das gerade bauen lassen und da waren auch noch nicht alle Etagen fertig. Ach so. Witzig ist wirklich dabei, 20th Century Fox hat sich selber Miete berechnet. Also die haben sich selber Miete zahlen lassen, dass sie da drin drehen. Ich verstehe es nicht hundertprozentig.
Steuerlich aber vielleicht?
Genau, angeblich hat es damit zu tun, dass sie dann halt irgendwie Geld gespart haben, weil sie quasi das Geld, was sie für den Film an anderer Stelle ausgegeben hätten. Ja. Also es war ja trotzdem im Budget. Und irgendwie, um mit dem Budget irgendwie drin zu bleiben, bla bla bla, haben die halt sich selber als Posten diese Miete angerechnet und sich selber Miete bezahlt.
Weißt du? Ja, das geht haben schon steuerlich irgendwie auf.
Haben die eine Macke?
Nee, das wird sehr schlau sein.
Ist schlauer als wir alle zusammen. Ja. Also Fox Plaza, beziehungsweise Nakatomi Plaza befand sich also in der letzten Bauphase und deswegen war das auch für bestimmte Sequenzen ganz praktisch, weil die noch nicht fertig waren. Wenn wir uns erinnern, im Film gibt es auch so Etagen, ne, die wo so noch rumgeräumt wird. Noch und so. Und es war kein Set. Also es war einfach echt. Da konnten sie Kameras einfach aufstellen und haben sie da gedreht. Manche Sachen wurden trotzdem im Studio gedreht für bestimmte Szenen. Zum Beispiel gibt es ja so eine Szene mit so einem ganz geilen Blick auf L.A. im Hintergrund. So siehst du die Stadt und so und die Lichter und alles ganz schön. Und da haben auch immer gesagt, oh, sieht das toll aus, das ist toll gemacht. Und der Typ, der es gemalt hat, war dann auch ein bisschen sauer, weil das war ein großes Painting. Also es war Matte Painting. Es war ein Gemälde. Also wirklich so richtig das Neueste vom Neuesten, so mit so bewegenden Teilchen. Und sind so Autos rumgefahren und da hat man blinkende Lichter gesehen und sowas. Und es war so gut gemacht, dass wirklich die meisten Leute das für echt gehalten haben. Beziehungsweise gar nicht drüber nachgedacht haben, dass es ein Spezialeffekt sein sollte. Ne? Beim nächsten Mal jetzt dann drauf achten bei dem Film.
Alles klar,
machen wir. Mhm. In der Szene, in der McClane da den Lüftungsschacht runterspringt, also runterrauscht, ne, der fällt doch dann so runter, hält sich fest und bla bla, das stand so nicht im Skript. Die haben das geprobt, ne, und Bruce Willis sollte sich ja eigentlich an der Kante festhalten und sich dann hochziehen und dann ist der Arsch ab. Also dann war er drin und dann nächste Szene und weiter. Der hat es aber verfehlt und ist in die Tiefe gestürzt und da waren natürlich Matten ausgelegt und so weiter, ne? Trotzdem war das halt ein Fehler halt. Das sah aber so geil aus, dass halt die Regie sofort gesagt hat, das ist super, das ist nehmbar. Anstatt zu sagen, ja, wir drehen es nochmal und so, klettern nochmal hoch und so und wir drehen es nochmal von vorne. Die Szene hat er gesagt, das ist doch super, du fällst da runter, wir schreiben das ein bisschen um. Und dann machen wir das so, dass du da runter gefallen bist. Mhm. Apropos fallen. Die Szene, in der Hans Gruber vom Dach in den Tod stürzt. Oh, Spoiler. Die sollte auch so echt wie möglich wirken. Und jetzt wird es ein bisschen gemein. In den Proben, ne, die haben das mit so Alan Rickman, der Böse, ne, der hängt ja da, wir erinnern uns an diese Szene, wie er so runterfällt und so einen ganz erstaunten Gesichtsausdruck macht. Bei den Proben haben die immer bis 3 gezählt. 1, 2, 3. Und dann hat er losgelassen und dann haben sie es in Slow Motion gefilmt. So. Beim echten Dreh haben sie nur bis 2 gezählt und ihn dann fallen lassen.
Damit sie ein überraschendes Gesicht
genau, macht, und deswegen macht er diesen überraschten Gesichtsausdruck. Der hat sich wirklich erschrocken. Er hatte so 1, 2, 3. Der hatte übrigens Höhenangst und sowas. Das war überhaupt nicht sein Ding. Das fand er alles furchtbar. Und die machen 1, 2.
Das ist fies.
Und deshalb sieht es so schön auch so viel besser aus, weil er sich wirklich erschrocken hat.
Die guten alten Tricks.
Apropos Tricks, was wirklich nicht so cool war, was irgendwie die meisten Leute nicht so toll fanden, der Regisseur McTiernan, der wollte, dass die Platzpatronen im Film der wollte, dass es schon beim Drehen, das wird natürlich alles nachbearbeitet, der Sound, ne? Der wollte aber auch schon beim Dreh, dass es richtig knallt, im wahrsten Sinne des Wortes. Da hat er jetzt keine echten Patronen machen lassen, aber er hat die bearbeiten lassen, sodass das Knallen richtig, richtig laut war. Also das sollte richtig so, die sollten auch das Gefühl kriegen, dass sie da in Gefahr sind und so weiter. Das war so laut, dass Bruce Willis ein Drittel seines Hörvermögens bei dem Film schon verloren hat.
Was? Nein, ja. Und für immer weg.
Für immer weg.
Alter.
Tja, hear hard.
Harter Job, die hard.
Einfach bang. Die war so laut, dass der Gehör kaputt. Auch Alan Rickman, der fand es alles zu laut und jedes Mal, wenn eine Waffe abgefeuert wurde, hat er sich erschrocken, auch wenn er selber geschossen hat. Hat er immer weggezuckt. Und das mussten sie halt immer rausschneiden und irgendwie rumschneiden und sowas. Aber wenn man den Film sieht, da gibt es so manche Szenen noch, wo man das noch sieht. So
ansatzweise sieht.
Er schießt und erschreckt sich aber eigentlich total, weil es so laut war.
Gemeinheit.
So laut war. Im Original, wer weiß es, sprechen ja ein paar von den Terroristen, von den Räubern, Deutsch.
Ja eben, der Böse muss immer ein Deutscher sein.
Naja, in dem Fall, also manchmal waren es ja auch andere, aber da ganz oft waren es wirklich die Deutschen und hier haben die dann auch Deutsch miteinander geredet. die Schauspieler konnten kein Deutsch. Also die so getan haben, die haben da irgendwas erzählt. Das war
so wie bei The Greatest Dictator mit Irbzack, Schnupzen, Zack.
Ja, naja, die haben schon echte Worte bekommen, aber die wussten nicht, was sie da sagen und so.
Ja.
Wenn man sich den Film anguckt in der Originalversion und eben diese deutschen Sätze da hört, so, du musstest zweimal zurückspulen, haha, um nochmal zu peilen, was der da eigentlich gerade gesagt hat. Weil das hörst du dann, das sind halt Menschen, die kein Deutsch können.
Ja, geil.
Die sagen halt, ja, komm mal hier lang oder du. Weißt du, die wissen eben nicht, was sie da wirklich betonen sollen. Das ist ganz furchtbar. Das Ding ist, dass Bruce Willis, der hat sich noch Jahre später darüber aufgeregt, so dass das Deutsch in dem Film nicht richtig ist, weil der kann ja Deutsch.
Der kann Deutsch, ja.
Der ist ja in Ida Oberstein geboren,
wie wir wissen. Das ist ja auch deutsche Wurzeln.
Ja, die ganzen großen Hollywood-Stars sind alles Deutsche.
Hm? Alle.
Leonardo DiCaprio.
Alle.
Bruce Willis.
Alle.
Sandra Bullock.
Alle.
Ja, alle.
Arnold. Naja, fast.
Naja, Österreich.
Naja, fast. ist ja um die Ecke. Nochmal zu Willis oder noch mehr zu Willis. Bis zum heutigen Tag gibt es ja viele ZuschauerInnen, die Probleme haben damit der Szene, wo McLean da barfuß durch die Glasscheiben rennt. Ne?
Ja,
das wird da alles zerballert. Der ballert da lang. Keine Sorge, in bestimmten Szenen, wenn man da genau hinsieht, sieht man, dass er quasi Schuhe über den Füßen trägt. Und zwar
Fleischfarben.
Das sind so Fußschuhe sozusagen.
Da muss ich jetzt mal
drauf achten, das nächste Mal. Das ist ein Spezialeffekt. Ich habe früher auch nicht drauf geachtet. Du willst ja eigentlich gar nicht so richtig hingucken, weil, mein Gott, meine Mutter hat sich auch mal so drauf geachtet. Der Idiot, der soll die Schuhe anziehen. aber da haben sie halt geschummelt, auch für Stunt-Team. Das Ding ist halt, ne, es gibt ja auch mal dieses Sicherheitsglas, aber die haben wohl auch echtes Glas benutzt und so weiter, also an bestimmten Plätzen in diesen Sequenzen.
Oh, da hat eben diese tut's weh, wenn ich dran denke.
Diese Sicherheitsschuhe getragen. So, eben wichtiger als die Füße ist dieses berühmte Yippie-Yay Schweinebacke.
Ja.
Oder im Original halt Yippie-Kay-Yay Motherfucker.
Aha. Wie das Deutsche
jetzt besser. Weiß ich endlich, was Motherfucker heißt.
Schweinebacke.
Schweinebacke.
Also keiner hat damit gerechnet, dass das der Spruch dann aus dem Film ist, ne, der am meisten zitiert wird. Ne? Gleich nach Ho, 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 jetzt hab ich ein Maschinengewehr. Da gibt es auch noch andere Sprüche, die irgendwie, schneid's in Kalifornien.
USA-T-Shirt.
Du hast dein USA-T-Shirt an. Das ist ein anderer Film.
Ah, okay. Aber Yippie-Ki-Yay Motherfucker oder Yippie-Ki-Yay Schweinebacke, das ist so berühmt. Also die Leute sind rumgelaufen und jeder hat es zu jedem gesagt, irgendwie, nachdem der Film rausgekommen ist.
Genau.
Und es war dann so erfolgreich oder so beliebt, dass sie das dann halt auch im zweiten Teil und so weiter dann benutzt haben. Das Ding ist, das war improvisiert von Bruce Willis.
Siehste, hatte ich doch vorher 10 Minuten recht.
Genau. Er hat es improvisiert und er hat gedacht so, naja, das mache ich jetzt einfach mal. Mach jetzt mal irgendwie so einen krassen Spruch, irgendwie Motherfucker. Und das schneiden die doch eh raus. Aber der John Mettini hat gesagt, das ist ein geiler Spruch, den lassen wir drin. Und dann ist es eben so ein mega erfolgreiches Ding geblieben. So erfolgreich, dass es in allen Stirb langsam Filmen vorgekommen ist. In allen Original ab 16 beziehungsweise auch ab 18 Versionen ist dieser Spruch mit drin. Die haben bei einem Teil, haben sie es dann so gemacht, dass die dann auf das Motherfucker dann halt einen Pistolenschuss drauf gemacht haben. Da konnten sie es dann in bestimmten Ländern eben halt dann ab 12 den Film rausbringen.
Ah, okay.
Weil eben das Motherfucker eben halt von dem Soundeffekt übertönt wurde. Aber wir hören uns jetzt, voll geil, wir haben es gefunden, wir hören uns jetzt mal alle, wirklich alle Yippie-Ki-Yay Motherfuckers aus Stirb langsam 1 bis 5 an. Und zwar geil. Original, so mit kleiner Szene, ne, was dann so hinführt.
Mega.
Originalton. Alle Yippie-Ki-Yay Motherfuckers aus Stirb langsam bzw. Die Hard 1 bis 5. Film ab.
Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy?
Yippie-Ki-Yay Motherfucker. Yippee-ki-yay, motherfucker.
Whoa! Say hello to your brother.
Yippee-ki-yay, motherfucker.
Stay with me. McLean! Stay with me.
Dad!
On your tombstone, it should read always in the wrong place at the wrong time.
Elbow.
Yippie-ki-yay, motherfucker!
This shit we do for our kids.
Yippie-ki-yay, motherfucker.
Könnte man ja auch nur einmal pro Film bringen.
Ja.
Ne, immer zum Barcelona, zum Highlight.
Immer zum absoluten Highlight. Wobei halt natürlich so Teil 4 und 5 dann so ein bisschen aus den Augen verloren haben, wer Bruce Willis bzw. John McClane war. Der war halt ein ganz normaler Typ in krassen Situationen. Und am Ende, jetzt in den letzten beiden Teilen, war es so, dass er quasi fliegen konnte. Und das halt übertrieben war. Wobei ich den fünften Teil, wo er seinen Sohn in Moskau,
genau. Ist
es sogar in Moskau?
Spielt in Moskau und
rausholt.
Im Atomkraftwerk.
Ja, genau. Also die Scheiße. Und da war ich bei der Premiere damals und muss halt sagen, ich weiß, es ist der seriöse Podcast, aber ich war halt schön voll im Kino und hab mich halt gefreut über den Film und hab halt gedacht, ja, es war doch geil, komm, ist ja Action und so. Und dann, wenn man den hinterher noch ein paar Mal gesehen hat, dann hat man gedacht so, naja gut, so gut wie Teil 1 bis 3 ist er jetzt doch
nicht. Nee, das ist er nicht, aber man kann ihn angucken.
Aber man kann alle angucken, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir mal alle Yippie-Ki-Yay-Motherfuckers mal gehört. Es gibt übrigens nicht nur 4 Fortsetzungen, sondern auch Videospiele, die dazu gemacht wurden. Die Hard, das Videospiel und Comics, die auch auf Die Hard basieren. Seit des Erscheinens des Films...
Ich hätte dir sehen müssen.
Gibt es nicht so ganz ernst gemeinten Streit bei den Fans? Eben die einen sagen Weihnachtsfilm und die anderen sagen, nicht, das ist doch kein Weihnachtsfilm, das ist doch mit Gewalt und so. Aber bei manchen gehört es zum Weihnachtsfest dazu, wie Der kleine Lord oder 3 Haselnüsse für Aschenbrödel.
Ja, und bei manchen Familien gehört es auch dazu, dass Weihnachten die Kacke am Dampfen ist. Ja, da werden alte Familiengeschichten auf den Tisch gepackt und streiten sich alle.
Da kann man auch stirb langsam
gucken. Ja.
Also zu welchem Lager gehört ihr, Herr Mayer?
Ich habe ihn wirklich nicht als Weihnachtsfilm abgespeichert, noch nie.
Cool, interessant.
Also, nee, also ich mag den auch sehr, den Film, aber habe ihn nie so...
Nicht an Heiligabend?
Nee, gar nicht. Ich hab das nicht auf dem Schirm gehabt. Also dieses Thema Weihnachten war für mich jetzt nicht so präsent.
Ja, okay.
Doch, für mich passt der auch
zu Weihnachten. Ja, also ich sag auch ja, für mich ist es ein Weihnachtsfilm.
Gut.
Ist okay.
Also ist okay.
Viel schön.
Ist okay.
Budget des Films? Wer möchte raten?
50
möchte...
Millionen.
Wow. Warte mal.
1988.
Brutze 5.
1988.
Dann sag mal nochmal 30.
30 Millionen sagst du? Oder sagst oder du 80?
Nee, ich sag 30.
Du sagst 30. Budget des Films 28 Millionen Dollar. Nicht schlecht, Herr Max. Inflationsbereinigt etwas mehr als 68 Millionen damals. Und
ja, jetzt sind wir bei mir wieder angekommen.
So, Box Office jetzt. Box Office, ja, nicht durchdrehen. 1988, also wie viel hat er eingespielt? Box Office, 28 Millionen hat er gekostet.
Damals bereinigt oder?
Damals erstmal.
Damals.
28 hat er gekostet.
Hat er 100 eingespielt.
300.
Boah, 300 ist so viele. 141,5 hat er damals eingespielt.
Genau in die Mitte. Also
Filme über 100 Millionen 1988, das war schon ein Ding.
Ja, okay.
Und das ist inflationsbereinigt. Heutzutage wären das knapp 344 Millionen. Mhm. Man muss ja aber auch sagen, dass der im Laufe der Jahre den absoluten Kultstatus erreicht hat und eine der erfolgreichsten Videokassetten auch überhaupt.
Richtig, der wird ja mehr eingespielt haben, das ist ja das Ergebnis von damals.
Also ja, der hat ja schon mit 141 das Budget eingespielt. Genau. Also muss man ja einfach auch mal sagen, wenn du 30 Millionen gekostet hast und dann über 140 einspielst, ist auch ein guter Schnitt.
Ist ganz gut, ja.
Muss man einfach mal sagen, ist ein ganz guter Schnitt. War ganz, ganz erfolgreich. Nominiert wurde er für 4 Oscars. Schnitt, Spezialeffekte, Tonschnitt und Ton. Gewonnen hat er
keinen.
Hat er keinen. Dafür wurde er aber in Japan als bester ausländischer Film ausgezeichnet. Das hat er einen Preis gekriegt. Aha. Aber es ist auch egal. Also, ne?
Eben.
So, also die 7 Fragen, Max, bist du bereit?
Okay.
Du musst jetzt so eine Art Plädoyer halten über den Film. Erstens, ne, das ist die erste Frage. Warum ist das einer der besten Filme aller Zeiten?
Weil er mit Bruce Willis ist.
Das ist mir zu einfach.
Das ist dir zu einfach.
Komm, versuch's mal. Du magst ihn ja.
Naja, weil es vielleicht einer der Filme ist, der Action und Humor vielleicht auf eine ganz solide Art rübergebracht hat. Wir hatten den Satz angefangen. Mhm. Also für mich war das damals neu, eben diese Action-Szenen, ja, die noch knallhart. Mhm. Und dann einfach immer noch diese kleine Lächelung, die da noch mitschwingt.
Mhm. Ja, cool.
Ich würde sagen, er ist sehr, sehr gut produziert, auch hat ein gutes Tempo und das ist einfach Meisterklasse.
Ja, lass ich gelten. Mann, diese Fragen sind doch nicht, dass du was sagst und ich sage falsch und dann kommt meine Antwort.
Sondern ach so, ah, das wusste ich nicht.
Es geht darum, dass du was dazu sagst, wie du das empfindest. Warum ist das einer der besten Filme? Und das, ich finde die Erklärung eben zu sagen, einmal, ne, super produziert natürlich, und aber eben halt, dass diese Kombination von Action und Humor da so wahnsinnig gut funktioniert. Hast du denn eine persönliche Erinnerung an den Film, als du ihn das erste Mal gesehen hast? Gibt es irgendwie so, hast du da rumgefummelt oder du hast ihn ja im Fernsehen gesehen, auf Video?
Der hätte ich rumfummeln können, stimmt. Mhm. Aber da habe ich ja den Film nicht gesehen. Hätte ich den Film ja nicht gesehen.
Also
wahrscheinlich nicht.
Keine persönliche Erinnerung.
Nee, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das mit anderen Szenen, mit anderen Teilen verwechsel. Also diese Szene zum Beispiel mit dem Flugzeug war 2.
Das ist der zweite
Teil. Ja. Die habe ich, also die ist drin. Also da, die kann ich nachstellen.
Rennie Harlan stirbt langsam 2. Auch geil, den habe ich auch im Royal Palace gesehen.
Für mich hat der Film den höchsten Hängenbleibfaktor. Also das heißt, wenn ich reinseppe, bleibe ich zu 100% hängen und gucke mir zu Ende an.
Okay, cool, cool. Dann, wie oft habt ihr ihn gesehen?
400 Mal.
Boah, na bestimmt 3-4 Mal.
Okay.
Wow.
Naja, also ich meine, ja. Nein, aber wir sind ja auch kein Maßstab tatsächlich. Nee. Also ich bin ja sowieso kein Maßstab, weil ich mir Sachen viel zu oft angucke. Aber 3-4 Mal.
Bisschen öfter.
Kann, also kann
bestimmt schon 30 Mal.
Und wann das letzte Mal? Wann habt ihr das letzte Mal gesehen?
Ich glaube Weihnachten.
Ja? Ist doch kein Weihnachtsfilm.
Doch, ist es. Kann ich mich nicht erinnern, aber du hast mich wieder auf den Geschmack gemacht. Also ich werde ihn auf jeden Fall jetzt die Tage wieder gucken.
Mach mal. Ja, macht echt Spaß.
Was ist deine Lieblingsszene? Lieblingssequenz?
Na, da er nicht mehr so ganz präsent ist, das ist auch sehr schwierig.
Wenn die das erstmal auftauchen oder wenn Argyle,
also
der Chauffeur in der Tiefgarage auf ihn wartet und Party macht. Ruf mich an, Mann, du hast meine Nummer, ruf mich an.
Darf ich die nehmen, die Szene?
Nein, kannst du nicht. Ich finde geil, dass der Run DMC mit dem Christmas-Rap halt vorkommt am Anfang. Voll geil.
Ich finde es geil, wo er sich den Feuerwehrschlauch um Bauchbinden runterspringt oder über die Scherben läuft. Das tut mir weh, wenn ich dran denke.
Ja. Geil. Was wolltest du sagen? Du wolltest noch was sagen, Mann?
Nö.
Okay. Wir haben vorhin gesagt, dass es halt ein perfekter Film ist, aber gibt es irgendeinen Makel, irgendwas, was dir nicht gefällt an dem Film?
Das betrifft aber nur die Synchron.
Ja, gesagt, mach doch.
Also die Stimme von Alan Rickman
ist, hat dir nie gefallen?
Ist eine Frechheit.
Okay.
Also ich habe die Originalstimme gerade mal gehört. Die ist jetzt auch nicht besonders tief, aber auf jeden Fall angemessener. Ihr könnt es ja nochmal schauen. Also das ist, ich finde, die passt überhaupt nicht zu dem Charakter.
Okay. Viel zu hoch. Und wer gibt die sogenannte Standout-Performance für dich? Also wer ist das Geilste am Film? Also darf ruhig Bruce Willis sein?
Ist Bruce Willis,
ja,
definitiv.
Mhm. Ja, und Rickman, die beiden,
ja,
tragen das Ding.
Aber Brutze ist schon, ja, hat den ersten Platz.
Und wen ich auch immer geil fand, ist der halt der dicke Polizist, ne, der draußen ist, ja, mit dem er halt Funkkontakt hat, der im zweiten Teil dann auch nochmal vorkommt. Mhm. Kommt der nicht im dritten Teil? Nee, im dritten Teil kommt der nicht mehr. Weißt du, dieser dicke, farbige...
Der in der Limo ist auch gut, der, und dann dieser große, blonde, weiße Mörderkörper.
Ja, der geil ist auch der blöde, miese Reporter, ne, dem seine Frau dann...
Das ist
Frau
Teil
2,
oder?
Nee, das ist im ersten Teil. Natürlich ist der im ersten Teil dabei. Der ist der zu seiner Frau nach Hause geht und die Kinder noch interviewt. Ey, euer Vater ist ja gerade in einer geilen Situation. Wie geht's euch denn so? Papa, komm nach Hause.
Der kriegt ja später einen Stromschlag im Teil 2 in der Toilette. Ne,
da tasert sie ihn und so. Ach Mensch, könnte man auch mal wieder gucken. Max, das war's schon. Das waren
Sieben Fragen?
Das waren schon sieben Fragen.
Wirklich?
Ja, das geht so ratzfatz geht's. Das.
Schneig.
Das geht so schnell wie es.
Und wie viele Punkte habe ich?
7 von 7. 7 von 7 erreichten Punkten. Toll, vielen Dank, meine Herren. John McTiernans Stirb langsam, unser Platz 52 bei den 100 besten Filmen aller Zeiten. Und tatsächlich war es dann auch das schon für diese erste neue Ausgabe. Schön, wieder hier zu sein. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Einfach schreiben auf kontakt@podcast-1.de. Richtig, Herr Mayer?
Ja,
sehr schön. Kontakt.
podcast-1.de.
Ja, sagte ich ja gerade. Danke, Herr Mayer.
Ich habe es nur wiederholt.
Danke, Herr Mayer.
Danke, Herr Mayer.
Danke fürs Mitspielen.
Danke fürs Mitspielen.
Der spielt schon wieder Tetris.
Nee, mache ich gar nicht.
Löschst du dein Tinder-Profil?
Genau.
Okay, dann wird ja auch mal Zeit. Und danke, Max, danke fürs Mitspielen hier in unserer Wiedersehenswoche.
Ich bedanke mich auch.
Das ganz herzlich. Dass du mitgemacht hast.
Bei dem seriösen Podcast.
War mir nicht einer. Der war wirklich sehr seriös,
oder? Der war diesmal unseriös, oder?
Ja, ich glaube schon ein bisschen. Ja. Ich hoffe, unsere seriösen Zuhörer. Hm. Naja, ich glaube auch.
Super. Naja, komm.
Kann man ja mal machen.
Kann man auch mal machen.
Und wenn wir seriös sagen, meinen wir halt, dass es einfach nicht so crazy ist wie bei der Logenplatz.
Sag mal was, lass mal was gucken.
Lass mal was gucken.
Nächste Mal.
Ach so, vorausgucken meinst du? Vorgucker ab. Beim nächsten Mal geht es um einen Film, der ebenfalls zu den absoluten Action-Kult-Klassikern gehört. Ein Film, der was mit Botanik und mit Handfeuerwaffen zu tun hat. Und mit der Apokalypse.
Oh, Herr. Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.